Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Discovery Dog in der Hafen City. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Sportmoderator und Musiker Reinhold Beckmann. Ahoi Reinhold.
Moin Moin Lars.
Lieber Reinhold, wie sehr bestimmt der Fußball derzeit deinen Alltag?
Weniger als vorher. Also so ganz bin ich noch nicht wieder angefixt. Es gibt so Momente, wo ich denke, Fußball ohne Publikum kann auch ganz gut sein. Das war beim Spiel Dortmund gegen Bayern, was ich wirklich für ein taktisch und auch in anderen Aspekten für ein tolles Spiel hielt. Aber es gibt dann Momente, wo ich dann wieder aussteige. Ja, das ist so.
Sind das dann meistens Bremen-Spiele? Obwohl am Wochenende ist es ja sehr gut gelaufen.
Ja, das ist eine Riesenüberraschung. Streichelt die Seele an der Stelle. Also wir sind so eine kleine Gemeinschaft von Werder-Fans. Ich muss das erklären. Das hat natürlich damit was zu tun. Viele wissen das nicht, dass ich in der Nähe von Bremen aufgewachsen bin, in so einem kleinen Ort namens Twistringen. Und da ist man als kleiner Bengel natürlich zu Werder Bremen gegangen. Ich war 9 Jahre, als ich zum ersten Mal da war, und damals gewann Werder Bremen gegen Borussia Dortmund mit 3:0. Es war der vorletzte Spieltag. Zebrowski, Klöckner und Matyschak schossen, glaube ich, die Tore. Und Werder war Meister. Und Fischken Multer wurde auf den Schultern der Fans aus dem Stadion getragen. Ich dachte, wenn das immer so schön ist, dann gehe ich da wieder hin. Aber das war nicht immer schön. Und im Moment oder in dieser Saison ist es überhaupt nicht schön. Und wir alle fragen uns, ist Flo der Trainer, ist Kohfeldt wirklich ein großer Trainer oder ist er vielleicht am Ende doch nur ein Schnacker? Das ist noch nicht beantwortet. Aber seit gestern gibt es eine kleine Hoffnung. Seit dem 5.
Zu welcher Antwort würdest du denn tendieren?
Ach, ich finde es auf der anderen Seite natürlich irgendwie ungewöhnlich, gegen alle sonstigen Maßnahmen einfach festzuhalten an so einem Trainer. Das ist ein bisschen das Freiburger Modell. Erinnern wir uns an Volker Finke. Man stieg mit Volker Finke ab oder auch jetzt mit Christian Streich und dann steigt man halt im nächsten Jahr wieder auf. Aber das sind Modelle, die, glaube ich, nicht so ganz übertragbar sind auf Bremen. Ich hoffe, dass es gut geht. Und ja, der andere Verein ist halt St. Pauli. Da habe ich, mein Gott, da denke ich manchmal, Lars, weißt du, so, was Freiburg kann, was Augsburg kann, was Mainz kann. Das müsste auch irgendwie St. Pauli hinkriegen. So spitz in der Vermarktung, so exklusiv in allem, so ein tolles Stadion, das immer ausverkauft ist. Aber wir wissen beide, dass die Fußballspiele, die dort stattfinden, nicht immer gut zu ertragen sind.
Das ist, das kann man so sehen, auf jeden Fall. Aber bleiben wir mal beim FC St. Pauli. Wie sieht denn da deine Analyse aus? Bei Bremen hast du den Trainer ein bisschen in Frage gestellt. Wie ist es hier? Also da kommt es ja auch immer wieder hoch.
Naja, ich glaube nicht, dass Luka jetzt das genau erspürt hat, was da bei St. Pauli irgendwie vonnöten wäre. Ich glaube, es braucht da eine hohe Identität zu der Geschichte, zu diesem, zu dieser besonderen anderen Art des Vereins. Das muss ein Trainer mitleben, das muss er erspüren, das muss er leben. So kann das eine erfolgreiche Geschichte werden. Und mein Wunsch ist tatsächlich, bei all dem, wofür St. Pauli sonst steht und was wir alle von Herzen mittragen, dass, was den Fußball betrifft, dass da irgendwie ein professionelleres Verständnis eintritt. Also, dass man einfach diese Sehnsucht, was ich eben formuliert habe, St. Pauli kann auch wie Mainz, Augsburg oder Freiburg, dass das mal gefordert wird, dass das mal gemacht wird oder angegangen wird, das vermisse ich.
Dazu gehört natürlich aber auch Konstanz und den unbedingten Willen, seinen Weg zu gehen, ne? Und ich glaube, da wird hier in Hamburg immer mal wieder doch links oder rechts abgebogen, während man in Freiburg immer geradeaus läuft, ne?
Ja, die Freiburger haben das natürlich gelernt über die Jahre und haben auch ihre Exklusivität. Das ist ein völlig eigener Verein mit einem ganz eigenen Stadion. Du weißt, das ist der kleinste Platz auf der Bundesliga.
Und schräg.
Und völlig schräg. Man hat immer sozusagen das Gefühl, in Freiburg, hier kannst du sehen, wie die Erdkrümmung funktioniert. Ja, ist ein ganz seltsames Fußballfeld. Ich bin gespannt, wie die Freiburger das übrigens hinkriegen, wenn sie im neuen Stadion spielen. Ob dieser Vorteil, der wirklich ein Vorteil ist, sich da noch ergibt. Und ich bin der Meinung, St. Pauli darf das formulieren, muss es fordern. St. Pauli braucht einen Platz in der Bundesliga. Und das muss als Anspruch einfach mal ja so wirklich gemacht werden.
Aber der Anspruch, der war ja da. Irgendwann, ich kann mich erinnern, vor der Saison oder letzten Sommer wurde er zumindest formuliert, dass man irgendwie unter die ersten fünf kommen möchte und dass es auch die Qualitäten gibt. Aber die Qualitäten, ich glaube, die drangen nicht so richtig durch bisher.
Ne? Also sitzen wir denn dort und gucken irgendwie kein gutes Fußballspiel? Wir sind von der Atmosphäre jedes Mal bekifft und sagen, ja, das ist alles gut. Das
ist typisch. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, aber was auf dem Platz stattfindet, ist teilweise so gruselig.
Ja.
Dass wir uns schon gar nicht mehr richtig dafür interessieren, sondern uns das ablenken und plopp, noch Bier. Ja. Nicht gut.
So, wie sieht es denn beim HSV aus, um noch den dritten Verein, der hier so in Hamburg, also der erste Verein, der irgendwie natürlich hier Fußball spielt, zu beurteilen?
Du kannst daran ablesen. Weißt du, wie schwer es ist, wenn du erstmal in der zweiten Liga bist? Das sage ich auch immer meinen Bremern. Zweite Liga ist ein völlig anderes Arbeitsfeld. Da kriegst du Haue in Aue und das tut einfach weh. Da bist du auf Plätzen unterwegs, da wird anders Fußball gespielt. Und für alle, die jetzt da reinrutschen und meinen, sie kommen jetzt irgendwie ganz schnell im nächsten Arbeitsgang wieder hoch. Du siehst, wie viele Probleme der HSV hat. Wie problematisch das für den VfB Stuttgart ist. Und ich hoffe, dass der HSV das hinkriegt. Es braucht unbedingt in Norddeutschland doch einen anderen Bundesligisten als den VfL Wolfsburg. Ja, worüber reden wir?
Unbedingt.
Und ich finde, wenn der HSV in die Bundesliga aufsteigen sollte, dann wird Uwe auch wieder schneller gesund, kommt er schneller auf die Beine und das ist ja dann auch wichtig.
Hast du denn, spürst du wieder mehr Kribbeln, zu einem Fußballspiel zu gehen, seitdem du beruflich nicht mehr so eingebunden bist in den Sport?
Ja, ist ganz komisch. Bin ich ja richtig ausgestiegen und habe gesagt, nee, das ist jetzt genug in den letzten 30 Jahren, über 30 Jahren gewesen. Das war auch, glaube ich, eine ganz normale Reaktion bei mir. Und erstmal bin ich auf Entzug gegangen und dann bin ich Stück für Stück mit Kumpels wieder ins Stadion gegangen, mit Freunden zusammen. Und was wir machen, wir gucken auch viel so in Gemeinschaften, dass wir uns zusammenrufen und sagen, wer schmeißt den Fernseher heute an?
Und den Grill.
Wer hat wie viel Bier im Kühlschrank? Und das, Lars, muss ich dir sagen, genieße ich wahnsinnig, weil ich endlich mal diesen professionellen Blick dann abgelegt habe nach all den Jahren. Ich schimpfe viel mehr als früher, was ja auch wichtig ist, man muss sich ein bisschen entladen. Aber ich genieße das sehr. Und es ist, weißt du, dieser professionelle Blick von früher, wie verarbeitest du das Spiel, was sagst du dazu oder wie macht man daraus einen Zusammenschnitt oder wie baue ich mir die Anmoderation oder welchen Gedanken werde ich nach dem Spiel äußern, das ist alles weg und das ist gut. Das macht es irgendwie zugänglicher für das Spiel nochmal. Also ich habe viel mehr Spaß, jetzt zu gucken, was das Fußballerische ist. Aber ich ärgere mich natürlich auch. Ich habe mich letztens über The Zone gestritten und ich sage, Mensch, Fußball kommentieren ist doch kein Podcast. Da habe ich meinen alten Mitarbeiter Michael Bracker, der bei uns bei Sat.1 früher war, der jetzt Sportchef bei The Zone ist, habe ich angerufen. Michael, es kann nicht wahr sein, ihr sabbelt alles zu. Es ist überhaupt keine Lücke, keine Luft mehr, um zuzuhören. Wenn Hummels mit dem Kollegen da kommentiert, mit dem Platte, denke ich, ey, es ist Podcast, es wird durchgesabbelt. Alles das, was ich als Zuschauer sehe, wird mir noch hundertfach erklärt. Auf der anderen Seite finde ich The Zone sozusagen, ich muss das jetzt mal loslassen, in der Sprache schon ganz interessant, weil das ist Jungensport bei denen, es ist toll besetzt mit einigen wunderbaren Co-Kommentatoren, aber da weißt du nie, wer ist Kommentator, wer ist Co-Kommentator, also ja, wenn Jonas Hummels zum Beispiel kommentiert, braucht es eigentlich keinen Kommentator mehr.
Sag mal, dein Kollege Jörg von Torra hat sich ja mal im Verein engagiert, bei Werder Bremen im Aufsichtsrat. Hat es bei dir auch irgendwann mal gekribbelt oder gab es Anfragen bei St. Pauli oder bei Werder Bremen?
Ja, es gab mal Anfragen, aber es hat noch nicht gekribbelt. Also ich habe so viele schöne andere Dinge, die ich mache, und ob nur meine Produktionsfirma, ob nur ein Netzwerk und natürlich das Musikmachen, das Live-Spielen, was ich sehr, sehr mag und genieße, das will ich nicht aufgeben. Und nein, das sollen andere tun. Und es hat noch nicht so gekribbelt, dass ich sage, ich mache das. Wonti hat sich sehr bemüht, wollte Werder wirklich führen und lenken. Das ist ihm aber nicht ganz gelungen. Da gab es Kräfte aus dem Verein damals in Bremen, die dagegen waren. Also ja, Wonti und Werder ist nicht nur Liebe, es ist auch viel Auseinandersetzung.
Ja, du hast deine zweite große Liebe gerade schon angesprochen, die Musik. Füllt das die Lücke aus, die der professionelle Fußball jetzt hinterlassen hat, oder war das schon immer so und ich habe es einfach erst viel später mitbekommen?
Ja, es geht ja nicht darum, dass es jeder mitbekommen lässt. So, also in Ordnung. Nein, Musik war das war immer fast das Wichtigste im Leben, weil ich habe mit 15, 16 eine kleine Band gehabt, wir waren wahnsinnig schlecht, wir hießen Diesel 3 und wir haben, glaube ich, Punk gespielt, als es Punk noch nicht gab, so schlecht waren wir. Und ich war damals in so einem Leistungskurs in der Schule, wir hatten so einen sehr charismatischen Musiklehrer und haben wahnsinnig viel gespielt, und einige aus der Truppe haben auch klassische Gitarre und klassische Musik studiert. Ich habe dann mich dagegen entschieden. Und dann ist mir das Fernsehen quasi dazwischen gekommen. Aber Musik habe ich eigentlich immer gemacht. Und das Schöne jetzt an den letzten Jahren ist die Poesie. Also wirklich Geschichten zu schreiben, Texte zu schreiben, kleine Songs zu schreiben und Geschichten zu erzählen. Und das genieße ich sehr. Wir haben im letzten Jahr sicherlich an die 60 Konzerte gespielt, ob nun als Duo oder in der Band. Und das ist das, was mir natürlich wahnsinnig fehlt im Moment durch Corona. Wir haben, glaube ich, jetzt 13 oder 14 Konzerte nicht spielen können. Die haben wir alle ins nächste Jahr gelegt. Aber dieses Wissen, dieses Gefühl, weißt du, am Anfang der Woche, dass du am Wochenende, Freitag, Samstag wieder irgendwo unterwegs bist oder deinem kleinen Theater spielst oder irgendwo draußen, das ist einfach unschlagbar gut.
Jetzt hast du am Wochenende aber tatsächlich mal wieder gespielt, ganz alleine auf der Bühne der Elbphilharmonie. Bei einer kommt, alle machen mit. Was war das für ein Gefühl?
Ich gestehe hiermit, ich war, als ich dann da stand, doch ein bisschen lampenfiebrig. Ich bin es sonst eigentlich gar nicht so, aber das war echt eine andere Nummer. Dann da in diesem Riesenraum, lonesome, da zu stehen und das zu füllen. Ich habe es auf der einen Seite wahnsinnig genossen, das habe ich mir auch vorher gesagt, Mensch, jetzt spielst du Elbphilharmonie. Genieße es. Und dann habe ich da gestanden und gedacht, mein, was für ein Raum. Der Raum macht schon was mit einem. Ich habe dann ja nach dem kleinen Auftritt Stefan getroffen. Stefan Gwildis, alter Kumpel. Und ich meine, das ist dann der Unterschied. Er sagte mir so lässig, ach Reinhold, ich habe ja schon ein paar Mal gespielt. Mein 60. Geburtstag mit großem Orchester und mit großer Band. Ja, Stefan ist schon mehrmals in der Elbphilharmonie aufgetreten. Das ist der kleine Unterschied. Für mich war es als sogenannter Newcomer gestern eine große Geschichte.
Wir alle können deinen Auftritt auch verfolgen, der ganz wunderbar war, wunderbar poetisch, wie du es ja auch schon angedeutet hast, woran du Spaß hast, unter anderem auf hamburg.de, aber natürlich auch auf mopo.de. Wer jetzt Karten kauft, kann sich das schon ab Dienstag angucken, ab 20 Uhr, ansonsten um 20.22 Uhr 22 am Donnerstag. Lieber Reinhold, es hat viel Freude bereitet, nicht nur dich in der Elbphilharmonie zu sehen, sondern jetzt mit dir zu plaudern, aber die Zeit ist schon wieder um. Herzlichen Dank und bleib fröhlich.
Ja, bis bald, mein Lieber.
Tschüss. Ciao.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.